Und heute kommen wir zum Thema Heiliger Geist, hilfreicher Coach beim Beten. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt. Ich möchte dazu zwei ganz eindrückliche Verse aus dem Römerbrief aus Kapitel 8 uns vorlesen. Und dann habe ich gemerkt in der Vorbereitung, dass es wichtig ist, auch den Zusammenhang dieses Textes zu beachten. Und deshalb werde ich zuerst so die Anlaufbahn jetzt lesen, auch darüber predigen, bevor wir dann richtig so zum Thema, zum Hauptpunkt kommen. Ich lese also aus Römer 8 die Verse 22, da beginne ich. Das ist so die Anlaufbahn zu unserem Thema. Römer 8 ab Vers 22. Da heißt es, die gesamte Schöpfung leidet, ängstet und stöhnt noch wie eine Frau in den Geburtswehen. Aber auch wir selbst, denen Gott bereits jetzt seinen Geist als Anfang oder als ersten Teil des neuen Lebens gegeben hat, seufzen in unserem Innersten. Es ist ja heute schon langsam eine der letzten Predigten, die ich hier in der Gemeinde halten werde. Und so habe ich gedacht, ich möchte jetzt gerne die Zeit nutzen, wenn ihr einverstanden seid, dass wir direkt und voll einsteigen in den Inhalt dieser Verse, in die Tiefe dieser Verse. Seid ihr einverstanden? Wenn ich keine lange Vorrede mache und keine lange Einleitung, seid ihr ready? Seid ihr wach? Oder müssen wir zuerst noch Aufwärmübungen machen? Ich steige ein im Vers 22. Die gesamte Schöpfung leidet noch. Die gesamte Schöpfung ängstet sich noch und stöhnt noch. So ist es bis heute. Und warum ist das so? Gebt gleich euch eine biblische Antwort, weil die Schöpfung bis heute unter den Auswirkungen des Sündenfalls leidet. Weil die ganze Schöpfung bis heute unter dem Fluch des Sündenfalls leidet. Und das ist mir ganz wichtig, dieser Punkt, das ist biblische Realität. Das ist biblische Realität. Weil die ganze Schöpfung noch bis heute unter der Denn Auswirkung des Sündenfalls leidet, deshalb ist auch unser Körper der Vergänglichkeit unterworfen, wie wir gelesen und gehört haben. Und ob das wahr ist oder nicht wahr ist, das können wir alle persönlich selber prüfen. Zum Beispiel die jungen Menschen, vor allem bei den Männern ist das so, mit 20 Jahren beginnt es oder spätestens mit 30 Jahren fängt es an, die schönen blonden Haare, schwarze Haare oder vielleicht hast du rote Haare. Sie fallen aus. Vergänglichkeit. Und ich war vorletzte Woche wieder mal mit dem Skifahren mit der Familie. Ach, früher Morgen früh auf, gefahren, kaum Unterbruch bis abends spät. Die letzte Fahrt immer noch genossen, immer geschaut beim Skilift. Wann ist die letzte Fahrt, dass wir noch drauf kommen? Und jetzt fahre ich einen steilen Berghang runter und muss Pause machen. Ich habe meinen Kindern gesagt, ich gehe jetzt für eine Stunde mal ins Restaurant. Heute gibt's ja Liegestühle, da wird serviert bis zum Liegestuhl hin. Die machen ein Geschäft mit der Vergänglichkeit des Körpers. Und das ist gut so. Oder später kommen dann die Alterszulagen. Ich meine jetzt nicht die finanziellen, sondern die körperlichen. Die Alterspresten. Es juckt und zwackt. Viele von uns kennen das. Weil die Schöpfung noch heute unter den Folgen des Sündenfalls leidet, gibt es nach wie vor auch viele Ungerechtigkeiten in dieser Welt. Auch dieser Krieg ist eine Folge des Sündenfalls letztendlich. Seit dem Sündenfall gilt das Motto, das die alten Römer mal so formuliert haben, ein Mensch ist des anderen Wolf. Seit dem Sündenfall. Und zum Glück gibt es einen lebendigen Gott. Wilhelm Busch, nicht der von Max und Moritz, sondern der Jugendpastor, der während dem Zweiten Reich in Deutschland gelebt hat. Er wurde überrannt, als die deutschen Städte bombardiert wurden und die Leute haben ihm gesagt, es gibt ja keinen Gott, sonst würde er eingreifen. Und dann hat Wilhelm Busch gesagt, das ist gerade der Beweis, dass es einen lebendigen Gott gibt, dass es überhaupt noch Menschen gibt auf dieser Erde. Denn wenn es keinen Gott gäbe, hätten wir uns untereinander schon lange alle fertig gemacht. Und man kann sich jetzt ereifern über diesen Wladimir Putin, wahrscheinlich zu Recht. Da wollen wir nicht ehrlich und demütig sein. Wir sind alle seit dem Sündenfall kleine Putins. Alle. Wir leben nur in einem anderen System, das das nicht erlaubt. Aber wenn wir im gleichen System leben würden wie Wladimir Putin, ich weiß nicht, wie wir da handeln würden. Weil die Schöpfung bis heute unter den Folgen, den Auswirkungen des Sündenfalls leidet, sind wir auch anfällig für Krankheiten. Diese Woche habe ich im Treppenhaus unseren Klavierlehrer getroffen. Wir kennen ihn, die meisten, den Sigi. Und wir haben miteinander ausgetauscht, wie es so geht mit seiner Frau. Sie hat ja Krebs. Und er hat mir gesagt, wenn es so weitergeht, wird meine Frau dieses Jahr nicht mehr überleben. Die Schmerzen sind fast unerträglich geworden. Ich komme später nochmals auf Sigi zurück. Seit dem Sündenfall sind wir auch Schwachheiten eben des Körpers ausgesetzt. In Genesis 3, also 1. Mose 3 ab Vers 17 sind ja die Folgen aufgezählt des Sündenfalles. Da heißt es, der Stress des Alltags eben auch an unserem Körper nagt. Im Schweiß deines Angesichtes sollst du dein Brot essen. Deshalb heißt es hier, die ganze Schöpfung leidet, ängstet sich noch, stöhnt noch. Weil die ganze Schöpfung, ich sage noch einmal, unter den Auswirkungen oder dem Fluch des Sündenfalls leidet. Warum ist das so wichtig zu wissen? Es gibt heute so ein sogenanntes Wohlstandsevangelium. Bete immer mehr. Komm, das passiert immer wieder, dass Menschen, wenn sie zu Jesus kommen, die Finanzen auch wieder ins Lot kommen. Natürlich passiert das immer wieder, dass wenn Menschen zu Jesus kommen, auch einige Probleme in ihrem Leben gelöst werden. Und zum Glück passiert es bis heute noch, und wir erleben es ja auch, dass Menschen auch wieder gesund werden von Krankheiten. Aber wenn wir das in jedem Fall so lehren, ist es keine ausgewogene, biblisch reale Sicht. Und das zeigt uns gerade der nächste Vers, der gilt nämlich auch für uns Christen. Lese Vers 23, wo es heißt, aber auch wir selbst, denen Gott bereits jetzt seinen Geist als Anfang des neuen Lebens gegeben hat, seufzen in unserem Innersten. Das heißt mit anderen Worten ganz einfach, auch Christen leiden unter den Folgen des Sündenfalls. Und deshalb kennen auch Christen, auch wir, körperliche Schwachheiten, Versuchlichkeiten, Krankheiten. Aber jetzt gibt es einen Unterschied. Die Christen haben einen Vorteil in all diesen Auswirkungen des Sündenfalls. In all diesen Auswirkungen des Sündenfalls kennen Christen nämlich eine übergeordnete Dimension. Ich lese das nochmals. Vers 23, der zweite Teil. Denn wir warten voller Sehnsucht darauf, dass Gott uns als seine Kinder zu sich nimmt und auch unseren Körper von aller Vergänglichkeit befreit. Und ich blende euch nochmals Vers 22 ein, wo es heißt, es ist ein Warten, es ist ein Leiden, es ist ein Stöhnen wie bei einer Frau in den Geburtswehen. Was für ein herrliches Bild, was für ein tiefes Bild. Ihr könnt mir es glauben oder nicht, ich habe selber noch nie ein Kind geboren. Aber ich war schon 5-mal live dabei. Und beim 5. war es besonders heftig mit diesen Schmerzen und dem Stöhnen meiner Frau. Wir waren den ganzen Tag im Spital Wetzikon, wir haben Übungen gemacht in Badewanne und was man da alles macht heute. Und als Mann, als Vater ist man da ja einfach so dabei und unterstützt und leidet mit und ist doch hilflos. Und doch ist etwas großartig bei diesen Schmerzen einer Geburt. Nämlich dieses vorgängige Leiden, dieses Stöhnen bei einer Geburt ist ein Zeichen, dass eben Neues bevorsteht. Dass etwas ganz Neues und Schönes schon bald zum Durchbruch gelangt. Und wenn das Neue, das jetzt geboren wird, da ist, dann ist das so herrlich, dass man schnell alle Stöhnen und alle Schmerzen, die vorher waren, vergisst, oder nicht? Ihr habt dies erlebt. Die Freude ist dann so groß nach der Geburt, dass die Erinnerung von dieser Freude an die Schmerzen buchstäblich schnell verschlungen werden. Und genau um das geht es hier, bei diesem Text. Ich sage es nochmal, der Unterschied oder den Vorteil der Christen besteht darin, dass sie in diesen auswirkenden Sündenfalls, die sie auch kennen, die Christen, eine übergeordnete Dimension kennen. Nämlich in zweifacher Hinsicht, Gott kann und tut aus schmerzhaften, aus schwierigen, aus ungerechten, aus Fluch kann Gott und tut Gott noch heute Segen daraus entstehen lassen. Das ist der Vorteil, den wir haben als Christen. Gott kann und tut aus Leidvollem immer wieder neu Heilvolles daraus entstehen lassen. Segensreich zum Gespräch für seine Frau. Sie sind jetzt dran für diesen Krebs, das wäre die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, sagt er, ist, dass Gott ein Wunder tut und meine Frau heilt. Das kann Gott, er ist ja Gott. Sonst wäre er nicht Gott, wenn er das nicht tun könnte. Und dann sagt er, sie, gib mir, mir ist der Atem fast stillgestanden, er sagt, vielleicht hat Gott noch eine bessere Variante, er möchte meine Susanne schon bald bei sich haben. Wow, natürlich, dann ist er alleine. Was hat er so gesagt? Vielleicht möchte Gott meine Susanne schon bald bei sich haben. Das ist diese übergeordnete Dimension. Wenn das nämlich so ist oder kommen würde, das wissen wir nicht, dann wären diese Schmerzen Geburtsschmerzen gewesen, wie sie hier heißt in diesem Text. Gott macht noch heute aus Leidvollem, Heilvolles, Segensreiches. Eine Geschichte, die mich vor Jahren unglaublich bewegt hat, ist von Alan Ridgbett. Er wurde besucht als Pastor, eine junge Frau zu besuchen, die völlig gelähmt im Bett lag. Bis zum 21. Lebensjahr war sie aktiv im Leben. Und jetzt liegt sie im Bett seit 9 Jahren bereits. Völlig gelähmt, kann sich kaum bewegen. Und was macht ein Pastor in so einer Situation? Man versucht, ein paar mitleidvolle oder mitfühlende Worte auszusprechen an solchem Bett. Und als er damit beginnt, sagt die junge Frau zu ihm, sie müssen mich gar nicht bemitleiden. Und sagt ihn, um jeden Preis in dieser Welt möchte ich die 9 Jahre, die ich jetzt im Bett liege, nicht missen, denn ich bin Jesus so nahe gekommen. Ich habe die Realität von Gottes Gegenwart so nah erfahren, wie das in der Geschäftigkeit und im Stress eines gesunden Lebens nie möglich gewesen wäre. Wow, da bleibt einem die Spucke weg, oder? Das sind nicht die frommen Sprüche des Predigers, der kann gut reden, wenn er gesund ist. Das sagt die Frau, die seit 9 Jahren im Bett liegt, gelähmt. Ich möchte die Zeit nicht missen. Ich habe Jesus so nah und so tief erlebt, wie das nie möglich gewesen im Stress und der Geschäftigkeit eines gesunden Lebens. Das ist etwas von dem, was Gott macht, auch wenn wir unter den Auswirkungen des Sündenfalls noch zu leiden haben als Christen, solange wir auf dieser Erde sind. Und ich kenne viele Geschichten in den 30 Jahren, wo ich im Dienst bin, wo mir Menschen Ähnliches gesagt haben. Wo mir Menschen gesagt haben, Leidenszeiten waren für sie Segenszeiten. Und deshalb gibt es Hoffnung in jeder Situation. Gott hat uns nicht aufgegeben. Er steht uns bei. Er ist bei uns. Auch in Bezug der Bedrohungen in dieser Welt. Jesus sagt in Bezug auf das Ende der Endzeit, dass die Schmerzen, dass er nennt das eben auch Geburtswehen. Je näher die Geburt kommt, desto stärker sind die Wehen, desto stärker die Schmerzen. Sagt Jesus. Es werden immer mehr Schmerzen kommen. Seufzen, Ängste. Und dann sagt Jesus genau das Bild, wie wir hier finden. Wenn ihr das alles seht oder vielleicht auch spürt, erhebet eure Haupter, die Geburt naht, eure Erlösung naht. Oder wie hier im Vers 23. Denn wir warten voller Sehnsucht darauf, dass Gott uns als seine Kinder zu sich nimmt und auch unseren Körper von aller Vergänglichkeit befreit. Das war so die Anlaufbahn jetzt zu den zwei Kernversen unseres Textes vom Thema Heiliger Geist, hilfreicher Coach beim Beten. Aber es gehört einfach dazu. Und jetzt lese ich Vers 6 uns in allem damit beten. Ich möchte einen Ratschlag einblenden aus dem Neuen Testament von David. Er sagt im Psalm 62, Vers 9, schüttet euer Herz vor ihm aus, liebe Leute. Im Hebräischen ist hier ganz ein starker Begriff. Da geht es wirklich ums Ausschütten. Schüttet euer Herz vor ihm aus, liebe Leute. Da hat es Wasser drin. Glaubt ihr es oder nicht? Wollt ihr spüren? Dann mal ausschütten. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Was passiert, wenn ich das jetzt ausschütten würde? Einfach so, hm? Im biblischen Sinne. Also ich weiß nicht, wer alles nass würde von euch. Es würde da rumspritzen. Ich könnte nicht kontrollieren, wer da erwischt wird von diesem Nass. Und genau das will Gott beim Beten. Dass alles herauskommt, was in unserem Herzen ist. Bei Gott muss nicht alles immer strukturiert sein, obwohl ich auch nicht glaube, dass Gott ein Feind ist von Strukturen. Das glaube ich auch nicht. Christen sind gern immer extrem, entweder so oder so. Gott ist auch nicht schockiert, wenn deftige Worte aus meinem Mund kommen. Denn Jesus ist der sicherste Ort, wo wir unseren Frust, wo wir unsere Enttäuschung, wo wir unsere Angst loswerden können, vielleicht auch unsere Bitterkeit, unsere Trauer loswerden können. Ich denke, wir kennen alle solche Situationen in unserem Leben, wo wir einfach überfordert sind. Aber was passiert, wenn wir es nicht lernen, bei Gott unser Herz auszuschütten? Was passiert? Es passiert, was jetzt passieren würde, wenn ich es machen würde. Dann spritzen wir Menschen damit ab. Da verschmitzen wir vielleicht mit unserem Groll, mit dem, was wir nicht verstehen, mit unserer Bitterkeit andere Menschen. Wir verschmutzen andere Menschen. Wir werden, wie es jemand mal gesagt hat, zu geistlichen Umweltverschmutzern. Wenn unser Selbstmitleid nicht bei Gott ausschütten, sondern bei anderen Menschen. Und das Schöne ist, beim Heiland darf alles gesagt werden. Bei ihm müssen wir keinen Filter einbauen. Er kann viel mehr aushalten als wir Menschen. Er kann alles aushalten, alles ertragen. Und das haben die Psalmisten schon entdeckt. Psalm 44, ich habe die falsche Stelle aufgeschrieben, aber es ist Psalm 44, Vers 24. Da sagen die Korachiter, die haben das so formuliert, wach auf, Herr, warum schläfst du? Wenn wir sagen, stopp, so darf man doch nicht beten. Ist ja frech, keine Ehrfurcht vor Gott. Im Psalm 121 steht doch, siehe der Hüter, Israels schläft und schlummert nicht. Und die Korachiter waren so verzweifelt, die haben gesagt, Herr, wach einmal auf, steh einmal auf. Wahrscheinlich wird jetzt auch in der Ukraine so gebetet. Wach auf, Gott erträgt das, Gott hört das. Glücklich sind die Menschen, die es lernen, ihr Herz auszuschütten beim lebendigen Gott oder bei einem guten Freund oder Freundin. Dieser Freund oder Freundin kann ja auch der Ehepartner sein, wo man sein Herz teilen kann, ein Gegenüber, das auch gut oder geistlich damit umgehen kann. Ein guter Freund ist ja einer, der nicht nur immer uns bemitleidet und uns streichelt, sondern vielleicht auch einmal uns kritisch reflektiert. Schüttet euer Herz vor ihm auf. Ich glaube, das ist die Überlebensversicherung auch von Pastoren des Herzens. Leidet haben geistlich. Aber der Text setzt jetzt noch einen weiteren Aspekt dazu, nämlich den Aspekt, der Heilige Geist hilft uns auch beim Beten. Und zwar so hilft er uns beim Beten, indem er vielleicht unsere manchmal verzerrten Worte, unsere manchmal emotionalen Worte, unsere falschen Worte so übersetzt, wie es dem lebendigen Gott gefällt. Und das wird uns jetzt weiter in diesem einfühlsamen Text gezeigt. Vers 26. Wir wissen doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt. Und jetzt kommt's. Deshalb tritt Gottes Geist für uns ein. Er bittet für uns mit einem Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt. Ich glaube, hier geht es nochmals eine Schippe tiefer, eine Ebene tiefer, als wenn wir unser Herz vor Gott ausschütten. Denn es gibt manchmal in unserem Leben Situationen, wo wir das gar nicht mehr können, unser Herz ausschütten. Kennt ihr das auch? Ich kann mir vorstellen, auch jetzt in der Ukraine ist es so. Viele sagen vielleicht, ich kann gar nicht mehr beten. Situationen, wo es uns die Sprache verschlägt, wo wir auch als gläubige Christen, erfahrene Christen, Worte suchen, aber sie nicht finden zum Beten. Ein Freund hat mir erzählt, er hat seinen einzigen Sohn verloren, tödlich bei einem Velounfall. Ein erwachsener Sohn hatte 4 Kinder, kommt von einer kurzen Spritztour mit dem Velo vor dem Nachtessen nicht mehr zurück, Herzversagen. Und dieser Freund hat mir gesagt, ich bin buchstäblich ins Uferlose gefallen. Ich hätte nie gedacht, dass ich als Christ so mal so etwas erlebe. Man findet einfach keinen Boden mehr emotional. Über Wochen. Man ist fast unfähig zum Beten. Oder vor Jahren habe ich mal einen älteren Christ im Spital besucht. Er war so deprimiert über seine körperlichen Schwachheiten. Hat sie aufgezählt und dann sagt er weiter im Gespräch, weißt du was, das ist nicht einmal das Schlimmste. Das Schlimmste, ich kann nicht mehr beten. Das konnte ich 20, 30 Jahre immer. Und jetzt, ich will, aber ich finde die Worte nicht mehr. Und dann habe ich ihm diesen Text vorgelesen. Wir wissen doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt. Deshalb tritt Gottes Geist für uns ein, er bittet für uns mit einem Seufzen, wie es sich nicht in Worte fallen lässt. Ich habe ja hunderte, vielleicht tausende Krankenbesuche schon gemacht in meinem Dienst. Aber da mache ich mich noch erinnern an die Situation. Der Mann bricht in Tränen aus, in Freudentränen und sagt, ist das wirklich möglich? Ist das wirklich möglich? Ja, es ist möglich. Wenn wir nicht mehr beten können, dann springt im Besonderen der Heilige Geist für uns ein. Er betet für uns. Ja, wie macht er denn das? Der Heilige Geist tut das mit so passenden Worten, mit so guten Worten, mit Worten, wie wir es hier lesen, die angenehm sind vor Gott, wie wir das bei klarem Verstand oder auch in unserer hochgeistlichsten Phase unseres Lebens niemals so passend formulieren könnten. Er betet für uns. Und jetzt haben wir noch etwas gelesen in diesem Vers. Was macht er auch noch, der Heilige Geist? Er betet nicht nur für uns, sondern er seufzt auch noch für uns. Was für ein Gedanke. Er seufzt für uns. Was ist so tief und so gut, wie wir das hinkriegen würden. Ein Seufzen oder warum soll diesem Seufzen so umfassend aus, was uns in unserem Innigsten bewegt. Und dieses Seufzen ist dann so tief, vielleicht auch so laut, ich weiß es nicht, dass es bis zu Gottes Thron vordringt. und definitiv bei Gott ankommt. Und das bestätigt auch der letzte Vers unseres Textes. Und Gott, der unsere Herzen durch und durch kennt, weiß, was der Geist für uns betet. Denn im Gebet vertritt der Geist die Menschen, die zu Gott gehören, so, wie es vor Gott richtig ist. Wow! Was für Worte! Was geht euch, was geht uns da durch den Kopf? Wie einfühlsam ist doch der Heilige Geist. Er ist ein echter Coach beim Beten. Und gibt das uns nicht neuen Mut oder neuen Schub, mit Jesus unterwegs zu sein? Gibt uns das nicht neuen Schub oder neuen Mut, eben dieses geistliche Atmen, wie Bert schon mal gesagt hat, das Gebet zu pflegen? Wie ist euer Echo? Wie kommt das bei euch an? Halleluja! Das gibt doch Mut. Weiter mit diesem Jesus unterwegs zu sein. Und deshalb wollen wir, darf ich es mal so formulieren zum Abschluss, wir wollen Sorge tragen zum Heiligen Geist. Die Bibel sagt ja, es ist auch eine feine Einrichtung. Wir wollen ihn nicht dämpfen mit Schlechtreden, mit fleischlichem Handeln, mit Ungehorsam gegenüber seinem Wort. Amen. Darf ich auch einen Amen hören von euch? Amen. Ich habe, dass ich es nicht vergessen, wieder einen Flyer gemacht, der das gerne persönlich für sich vertiefen möchte, auch im Hauskreis. Das sind ja Dinge, da muss man mal noch ein bisschen darüber nachdenken in die Tiefe. Draußen hat es einige Flyer, oben hat es einige Flyer und ihr könnt sie auch direkt aus der Homepage jetzt schon runterladen. Und jetzt würde ich gerne noch mit uns allen beten. Darf ich euch bitten, aufzustehen? Jesus, wir sind dir so dankbar, dass du uns nicht allein gelassen hast in dieser Welt. Du hast gesagt, ich gehe zum Vater, aber ich sende euch den Tröster. Ich sende euch meinen Heiligen Geist. Und danke, dass dieser Heilige Geist uns hilft, auch beim Beten. Dass er für uns betet, wenn wir nicht mehr die richtigen Worte finden. Dass er unsere falschen oder verzerrten Worte richtig übersetzt. Und danke auch vielmal, dass du, Heiliger Geist, selbst seufzt vor dem Vater und so, dass es bei ihm ankommt. Und das gibt uns Mut, weiter mit dir, Jesus, unterwegs zu sein. Die Verbindung mit dir aufs Innigste zu pflegen, uns nicht ablenken zu lassen von den Dingen dieser Welt. Und Jesus, wir danken dir jetzt auch gemeinsam, dass du auch im Moment, besonders die Christen in der Ukraine, aber das ganze Volk auch vertrittst mit diesem Seufzen des Heiligen Geistes. Und wir bitten dich auch gemeinsam, dass du diese zerstörerischen Mächte stoppst und dem Leid ein Ende bereitest. Noch ein letztes: Jesus, meine Hoffnung.